SR Info. Bilanz am Abend.
Sie hören die SR Info Bilanz am Abend heute mit Diana Kühner-Mert. Einen schönen guten Abend. Und das sind heute unsere Themen. Ampelkoalition in der Krise. Am Mittwoch könnte es zum Schwur kommen. Noch nicht gewählt, schon wird gemunkelt. Gerüchte über Wahlfälschungen in den USA und Vorbereitungen auf Atommüllendlager. In Lothringen stehen Enteignungen an.
SR Info.
So kritisch wie jetzt scheint es, war der Zustand der Berliner Ampel noch nie. Am Mittwoch tagt der Koalitionsausschuss und für die FDP ist klar, da müssen konkrete Ergebnisse rumkommen, wie die deutsche Wirtschaft wieder auf Kurs gebracht werden kann. Die Ideen, die ihr Parteichef und Finanzminister Christian Lindner dazu letzte Woche publik gemacht hatte, sind in großen Teilen allerdings völlig gegen die politische Linie von Grünen und SPD. Kommt nun also der Bruch? Jedenfalls finden vor Mittwoch mehrere Sechs-Augen-Gespräche statt zwischen den Koalitionsspitzen Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner. Bereits heute Mittag haben die drei beraten. Darüber spreche ich mit ARD-Hauptstadtstudio-Korrespondentin Lissy Kaufmann. Frau Kaufmann, ist denn etwas über den Inhalt der Gespräche bekannt geworden?
Also zumindest so viel, dass noch Hoffnung besteht, dass man sich einigen könnte. Konkretes ist nicht durchgestochen worden. Man hat sich da im Anschluss nicht konkret drauf geeinigt. Es ist ja auch erst das erste Treffen von mehreren, die noch folgen sollten. Aber Kanzler Olaf Scholz, der hat sich zumindest, sage ich mal, so geäußert, dass es nicht sehr nach Krise klingt. Wir können da gerade mal reinhören, was er gesagt hat.
Die Regierung wird ihre Aufgaben erledigen. Ich bin der Kanzler. Es geht darum, dass wir in ernsten Zeiten die Herausforderungen bewältigen, vor denen wir stehen. Es geht um Wirtschaft und Arbeitsplätze. Es geht um Pragmatismus und nicht um Ideologie. Und das ist das, was gegenwärtig verhandelt wird. Koalitionsregierungen sind ja nicht nur in Deutschland bekannt und manchmal etwas herausfordernd. Aber die Aufgaben stehen und die Regierung ist gewählt im Amt und wird ihre Aufgaben erledigen.
Ja, also ein ziemlich zuversichtlicher Kanzler, würde ich sagen.
Das ist jetzt die Auffassung der SPD, aber was könnten denn dann mögliche Kompromisslinien sein, damit auch die anderen eben auf diese Linie einschwenken?
Ja, also es klaffen ja wirklich ganz grundlegende Unterschiede, wie man die Wirtschaft retten könnte. Denn darum geht es ja vor allen Dingen, Wege aus der Wirtschaftskrise. Und es gibt da einen Punkt, die Chipfabrik Intel, die wollte sich ja in Deutschland ansiedeln. Jetzt wurde das Ganze verschoben. Deutschland wollte das eigentlich unterstützen mit Milliarden. Jetzt ist ja das Geld steht weiterhin zur Verfügung. Was macht man mit dem Geld? Und Finanzminister Christian Lindner hat gesagt, das muss zurück in den Kernhaushalt. Wirtschaftsminister Habeck, der wollte damit eigentlich andere wirtschaftliche Standorte fördern und da eventuell, so hat sich das heute angedeutet in der Pressekonferenz mit Habeck, könnten die Grünen auf Finanzminister Lindner zugehen, da könnte sich also was tun. Das Ganze ist natürlich immer ein Geben und Nehmen.
FDP-Generalsekretär Birte Reih hat ja die Latte für den Koalitionsausschuss relativ hoch gehängt und sehr konkrete Ergebnisse gefordert. Hat denn die FDP überhaupt ein Interesse an einer Einigung?
Also zumindest ist sie bereit, ein ziemlich großes Risiko einzugehen, um ihre Forderungen durchzusetzen, weil sie eben diese Latte so hoch gehängt hat. Andererseits muss man auch sagen, das Papier, das da letzte Woche an die Öffentlichkeit gelangt ist von Christian Lindner, das sollte da wohl eigentlich gar nicht hingelangen, sagt zumindest Christian Lindner. Der wollte das eigentlich nur intern besprechen. Grundsätzlich muss man aber sagen, man hat natürlich in der FDP ein großes Interesse daran, voranzukommen und irgendwas noch in Sachen Wirtschaftsförderung auf die Beine oder Wirtschaftsentlastung auf die Beine zu stellen. Und wenn man jetzt eben sagt, dann sind wir raus aus dieser Regierung, dann muss man auch dafür sich verantwortlich zeigen, dass man es eben nicht auf die Reihe bekommen hat. Und das kann eigentlich auch nicht im Interesse der FDP sein.
Trotzdem, mal angenommen, man einigt sich nicht. Was wären denn dann denkbare Szenarien für den Fall, dass eben zum Beispiel die FDP aus der Ampel aussteigt?
Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das eine wäre eine Minderheitsregierung von SPD und Grünen. Damit hat man allerdings im Bund in Deutschland recht wenig Erfahrung. Deswegen eigentlich eher unwahrscheinlich, aber möglich. Das andere ist, dass man dann eben sagt, der Kanzler muss die Vertrauensfrage stellen. Er hat keine Mehrheit mehr, also muss er im Parlament die Vertrauensfrage stellen. Und dann hängt es eben davon ab, wird das Parlament ihm das Vertrauen aussprechen oder nicht? Wenn er diese Mehrheit nicht hat, nein, kein Vertrauen, dann kann der Bundespräsident und muss es eigentlich sogar Neuwahlen ausrufen. Und dann könnte es eben zu Neuwahlen kommen.
Also eine spannende Woche, die uns da bevorsteht. Einschätzungen zur Krise der Ampel von Lissy Kaufmann in Berlin. Vielen Dank, Frau Kaufmann. Und auch im Saarländischen Landtag sorgt der Dauerzoff in Berlin für Sorgen und Gespräche. Denise Friemann berichtet, wie die Koalitionsspitzen hierzulande auf die Woche der Entscheidung in der Hauptstadt blicken.
Eins wird bei dem mittlerweile wochenlang andauernden Streit der Ampelkoalition in Berlin auch im Saarland deutlich. Selbst der SPD-Fraktionsvorsitzende Commasson ist ein bisschen müde.
Ich habe eben hierher auf dem Weg hierher gesagt, ich will nicht über die Ampel reden. Die sollen miteinander reden und sollen das machen, was ihr Auftrag ist, nämlich Deutschland zu regieren.
Es werde eine Woche der Entscheidungen, so Commasson in der heutigen Landespressekonferenz. Denn in Berlin gibt es diese Woche viele Gespräche zwischen SPD-Kanzler Scholz, FDP-Finanzminister Lindner und dem grünen Wirtschaftsminister Habeck, die sich aktuell über eine geeignete Wirtschaftspolitik für Deutschland uneins sind. Der Streit der Ampelregierung hatte zuletzt am Freitag eine neue Eskalationsstufe erreicht, als ein Grundsatzpapier von FDP-Finanzminister Lindner öffentlich wurde, in dem er vorschlägt, unter anderem durch Steuersenkungen für Unternehmen, Lockerung der Klimavorgaben und die Reduzierung von Subventionen und Sozialleistungen die deutsche Wirtschaft wieder anzukurbeln. Dabei teilte er auch gegen Wirtschaftsminister Habeck aus. Dieser hatte einen milliardenschweren schuldenfinanzierten Staatsfonds vorgeschlagen, um Investitionen von Firmen zu fördern. Kurz gesagt wollen eigentlich alle Regierungsparteien die Wirtschaft in Deutschland wieder ankurbeln, nur eben auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und das verursacht den Streit, der gerade öffentlich ausgetragen wird. Trotzdem sind Neuwahlen für den saarländischen SPD-Fraktionschef Commasson keine gute Option.
Was ändert jetzt eine Neuwahl? Wenn Herr Merz jetzt Kanzler in der Jamaika-Koalition wäre, wäre es schlimmer. Die FDP kämpft wie immer ums Überleben, aber das ist ein Kampf. Wenn sie ihn so weiterführt, wird er einen sicheren Tod führen. Deswegen ist Herr Lindner derjenige, der mal aufhören sollte zu provozieren und ansonsten dafür Sorge zu tragen, dass die Koalition erfolgreich arbeiten kann.
Ganz anders sieht das die saarländische Opposition.
Die Regierung ist in einem desolaten Zustand. Das muss aufhören. Entweder kriegt sich diese Koalition noch mal ein und findet noch mal zu einer Linie, oder sie sollten den Bürgerinnen und Bürgern offen und klar sagen, wir sind am Ende. Das Beste sind jetzt Neuwahlen für Deutschland.
So der Chef der saarländischen CDU-Fraktion Toscani. Ganz ähnlich sieht das auch die andere Oppositionsfraktion im saarländischen Landtag, die AfD-Fraktion. Fraktionschef Josef Dörr warf den Ampelparteien vorgezogene Wahlkampfmanöver vor.
Die kommen ja nicht vorwärts. Und jetzt überlegt jeder, wie er da am besten rauskommt. Und die FDP ist ja stark gefährdet. Und der Lindner versucht, sich da noch zu profilieren. Und der Kanzler, der müsste ja eigentlich, müsste der ja jetzt mal Rückgrat zeigen, das kann aber auch nicht. Es ändert sich sowieso nichts.
Ob es tatsächlich zu einem Bruch der Koalition kommt, bleibt abzuwarten. Finanzminister Lindner und andere Minister aus der FDP haben den Verbleib der FDP in der Regierung an eine Bedingung geknüpft. Noch vor Weihnachten müsse in der Koalition in wichtigen Politikfeldern Einigkeit herrschen. Sollte die FDP die Koalition tatsächlich verlassen, gäbe es nur noch zwei Optionen. Entweder eine Minderheitsregierung oder tatsächlich Neuwahlen.
Sie war ein Stützpfeiler im Heizungsgesetz von Robert Habeck, doch die Wärmepumpe bleibt bislang ein Ladenhüter. Hier im Saarland etwa nutzen nur 2% der Haushalte die Technologie zum Heizen. In diesem Jahr ist die Nachfrage noch einmal deutlich zurückgegangen, trotz üppiger Förderung. Die Woche der Wärmepumpe, die heute angelaufen ist, soll dabei helfen, eine Trendwende einzuläuten. Bei mehr als 300 Veranstaltungen deutschlandweit können sich Interessierte kostenlos zum Thema beraten lassen. Informationen zum Thema hat auch Katharina Jansen vom ARD-Kompetenzcenter Verbraucher. Frau Jansen, was sind denn die Gründe für die schwache Nachfrage?
Die Wärmepumpe, aber auch das ganze Thema Wärmewende hat schlicht einen Imageschaden. Das ganze Hin und Her rund ums Heizungsgesetz hat viele nachhaltig verunsichert, aber auch frustriert. Dazu kommen Aufwand und Kosten. Wer eine Wärmepumpe kauft und einbauen lässt, zahlt dafür meist grob zwischen 35.000 und 45.000 Euro, finden viele zu teuer. In einer aktuellen Studie äußern 2/3 der Befragten Bedenken wegen der hohen Anschaffungskosten. Mehr als die Hälfte der Leute befürchtet außerdem viel Aufwand, weil für die Nutzung der Wärmepumpe Umbaumaßnahmen notwendig werden. Auch das ja nochmal ein Kostenfaktor. Und gleichzeitig kennt die Mehrheit die aktuelle Förderung nicht. Viele wissen also gar nicht, dass die Umstellung auf eine Wärmepumpe mit bis zu 70% gefördert wird. Und es gibt noch einen weiteren Grund, die kommunale Wärmeplanung. Die muss bis spätestens Mitte 2028 stehen und erst dann wissen wirklich alle, ob es bei ihnen vor Ort einen Fernwärmeanschluss geben wird oder nicht.
Und vielleicht wissen ja manche auch gar nicht, worin der Vorteil Vorteil von Wärmepumpen eigentlich besteht. Worin besteht er denn?
Der große Vorteil bei Wärmepumpen ist die Effizienz. Mit einer Kilowattstunde Strom erzeugen die Geräte 3 bis 4 Kilowattstunden Wärme. Wärmepumpen produzieren also deutlich mehr Energie, als sie verbrauchen. Auf lange Sicht spart man so auf jeden Fall Geld, trotz hoher Anschaffungskosten. Eine Studie der RWTH Aachen zeigt, es dauert rund 10 bis 16 Jahre, bis sich die Wärmepumpe im Vergleich zu einer neuen Gasheizung lohnt. Spätestens dann gleichen die niedrigen Betriebskosten die höhere Anfangsinvestition aus. Wird die Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage kombiniert, geht es grundsätzlich schneller. Für Neubauten oder jüngere Gebäude mit Fußbodenheizung lohnen sich Wärmepumpen eigentlich immer. Da die Technik sich ständig weiterentwickelt, werden sie aber auch in Altbauten immer attraktiver.
Und nun haben wir eben über die Regierungskrise in Berlin berichtet. Sollte man sich also mit Blick auf einen möglichen Regierungswechsel mit Förderanträgen beeilen?
Stand jetzt liegen fürs kommende Jahr rund 14,4 Milliarden Euro im Fördertopf für Wärmepumpen und die Energieeffizienz von Gebäuden. Was mit der Förderung bei einem Regierungswechsel passieren würde, ist noch unklar. Konkrete Äußerungen dazu gibt es bislang nicht. Klar ist aber, dass etliche Unionspolitiker die Förderung eher kritisch sehen. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich also vielleicht nicht zu viel Zeit lassen, denn die aktuelle Förderung ist wirklich gut und vergleichsweise hoch. Wer eine Wärmepumpe in Betracht zieht, kann hiervon also deutlich profitieren, aber eben nur so lange, wie auch noch gefördert wird.
Katharina Jansen war das aus dem ARD-Kompetenzzentrum Verbraucher. Und wir blicken hier gleich in die USA, wo schon vor der Wahl Gerüchte über Wahlfälschung laut werden. Dieses Thema nach den Nachrichten und die hat jetzt Florian Mayer.
Die saarländischen Grünen kritisieren die massiven Ausfälle bei der Saarbahn. Die Fraktionsvorsitzende in der Regionalversammlung Lahoda sagte, es gehe nicht um eine kleine Unannehmlichkeit. Pendler und Schüler seien auf die Saarbahn angewiesen. Lahoda warf der Saarbahn vor, sie habe zu spät auf die Engpässe reagiert und nicht für mehr Busse im Ersatzverkehr gesorgt. Grünen-Landeschefin Dillschneider forderte eine genaue Aufarbeitung der Ursachen. Die Saarbahn muss ihren Fahrplan zwischen Hannweiler und Heusweiler ausdünnen, weil viele alte Züge in Reparatur sind. Die neuen Züge kommen erst Mitte nächsten Jahres. Auch mehrere Monate nach den Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz haben rund 90 Ortsgemeinden wegen fehlender Kandidaten keinen Bürgermeister. Das hat das Innenministerium auf Anfrage der CDU-Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz mitgeteilt. Die größten Gemeinden ohne Bürgermeister sind den Angaben zufolge Mommenheim im Kreis Mainz-Bingen mit mehr als 3000 Einwohnern und Salmtal im Kreis Bernkastel-Wittlich mit rund 2500 Einwohnern. Bei den Kommunalwahlen im Juni hatte in mehr als 360 der knapp 2300 rheinland-pfälzischen Ortsgemeinden niemand für das Amt des Bürgermeisters kandidiert. Nach geltendem Recht kann in diesen Fällen der Gemeinde- oder Stadtrat einen Bürgermeister wählen. Bundesumweltministerin Schulze ist zu einem Kurzbesuch im Libanon. Sie hat dem vom Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hisbollah erschütterten Land Hilfe zugesichert. Mitte Oktober hatte der Bundestag 60 Millionen Euro für Projekte des Entwicklungsministeriums im Libanon bereitgestellt. Dabei geht es um gesundheitliche Versorgung, sauberes Wasser und Nahrung für Hunderttausende Vertriebene und Geflüchtete. Schulze sagte, mehr Stabilität im Libanon sei auch im Interesse Deutschlands.
SR Info.
They've already started cheating. Der Betrug hat schon begonnen, so sagen es Donald Trump und die Republikaner. Einen Tag vor der US-Präsidentschaftswahl. Zumindest wollen sie das ihren Anhängerinnen und Anhängern weismachen. Besonders anfällig für solche Behauptungen ist der möglicherweise wahlentscheidende Bundesstaat Pennsylvania. Von dort berichtet Isabel Karras.
If you have a mail-in ballot, get that damn ballot in, please, immediately, because
Donald Trump weiß, um das Vertrauen in das Wahlsystem zu erschüttern, braucht es gar keinen Betrug, sondern nur den Eindruck, es werde betrogen.
Because they've already started cheating in Lancaster, they've cheated. We caught him with 2600 votes.
Der Betrug sei schon im Gange, zum Beispiel in Lancaster County, einem Bezirk im Süden von Pennsylvania. Dort, erzählt der Ex-Präsident seinen Anhängerinnen und Anhängern, haben wir sie mit 2600 Stimmen erwischt. Das ist Trumps Version. Laut der Bezirksstaatsanwältin, ebenfalls Republikanerin, handele es sich um Wählerregistrierungsanträge, nicht um Stimmzettel. Diese würden nun geprüft. Und genau das sei eigentlich ein sehr gutes Zeichen, sagt der republikanische Wahlrechtsanwalt Ben Ginsburg bei CNN.
The counties that were the subject of the false registrations caught it and are prosecuting it. So in a real sense, It shows the system works.
Bezirke wie Lancaster, in denen Probleme aufgetreten waren, hätten diese erkannt. Das zeige, das System funktioniert, so Ginsburg. Doch die Behauptung, bei der Präsidentschaftswahl werde betrogen, ist schon seit Wochen ein zentraler Bestandteil von Trumps Wahlkampf. Unter anderem versichert er seiner Basis, die Demokraten hätten Millionen von Migrantinnen und Migranten illegal ins Land gelassen, um sie als eigene Wählerinnen und Wähler zu registrieren. Beweise dafür gibt es nicht. Und dennoch, solche Lügen können Konsequenzen haben, sagt Peter Schweier. Er vertritt die Demokraten im Repräsentantenhaus von Pennsylvania.
Ich mache mir Sorgen um die Menschen, die diesen Unsinn glauben und wie sie darauf reagieren. Aber gleichzeitig gibt es keine weit verbreiteten Fälle von Wahlbetrug. Wer das behauptet, ist entweder wahnhaft, rassistisch oder ein bisschen von beidem.
Delusional, racist or a little of both.
Die Republikaner haben in Pennsylvania bereits mehrere Gerichtsverfahren wegen vermeintlichem Wahlbetrug angestoßen. Und auch der Wahltag wird dem voraussichtlich kein Ende setzen. Denn ausgerechnet hier, im möglicherweise entscheidenden Swing State, könnte das Auszählen aller Stimmen besonders lange dauern. Es gilt eine spezielle Regel, erklärt Al Schmidt bei ABC. Als Secretary of the Commonwealth of Pennsylvania ist er eine Art Wahlleiter des Bundesstaats.
Unsere Bezirke können die Briefwahlstimmen erst ab 7 Uhr morgens bearbeiten. Aber seit 2020 haben sie zusätzliche Ausrüstung. Sie haben viel mehr Erfahrung. Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir schnell ein verlässliches Ergebnis haben.
Sollte es doch zu Verzögerungen kommen, schürt Donald Trump schon jetzt den Ärger seiner Wählerinnen und Wähler. Wie kürzlich bei dieser Wahlkampfveranstaltung in Lititz, Pennsylvania.
Can you imagine, they spend all this money on machines? And they're going to say, we may take an extra 12 days to determine. And what do you think happens during that 12 days? What do you think happens?
Die Wahlbehörden hätten so viel Geld für die Maschinen ausgegeben, die zur Stimmauszählung verwendet werden. Und trotzdem sei von tagelangen Verzögerungen die Rede. Was denkt ihr, was in diesen Tagen passiert, fragt Trump sein Publikum.
Der Beitrag zu angeblichem Wahlbetrug in den USA von Isabel Karas. Zum 8. Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine besucht Bundesaußenministerin Baerbock Kiew. Dort sicherte sie am Nachmittag bereits weitere Unterstützung zu 200 Millionen Euro an Winterhilfe etwa. Deutschland als größtes Land Europas wisse um seine Verantwortung, so Baerbock. Von der Pressekonferenz mit ihr und dem ukrainischen Außenminister berichtet Steffen Wurzel.
Wir sehen, was hier in den letzten Wochen an Angriffen stattgefunden hat.
Annalena Baerbock steht am Stadtrand von Kiew in einer Lichtung vor einem Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard. Eine Dolmetscherin übersetzt die Fragen der Außenministerin an die ukrainischen Soldaten, die den deutschen Panzer bedienen.
Vor allem diese Zermürbungsstrategie auf Kiew, dass die Menschen in der Nacht einfach überhaupt nicht mehr schlafen können.
Am Freitag haben sie mit den Gepard-Bordkanonen 3 russische Drohnen abgeschossen, erzählt einer der Soldaten. Es brauche aber noch mehr ausländische Unterstützung bei der Luftabwehr und bei der Munition, sagt er. Außenministerin Annalena Baerbock reist in einer Zeit in die Ukraine, in der das Land unter erheblichem Druck steht. Zu Beginn der kalten Jahreszeit beschießt das russische Militär wieder gezielt Strom- und Heizkraftwerke sowie Umspannanlagen. Deutschland setze der Brutalität des russischen Staatschefs Wladimir Putin Menschlichkeit und Unterstützung entgegen, erklärte Baerbock nach Ankunft in Kiew. Es gehe nicht nur darum, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer den dritten Kriegswinter überstehen, die Ukraine müsse auch als Land bestehen können, betonte sie. Konkrete neue Finanz- oder Waffenhilfe aber hat die Außenministerin nicht angekündigt. Vielmehr verwies die Grünen-Politikerin auf kürzlich bewilligte zusätzliche 170 Millionen Euro für die ukrainische Energienothilfe. Baerbock betonte außerdem, dass Deutschland im Rahmen der sogenannten Luftverteidigungsinitiative versuche, andere Staaten davon zu überzeugen, weitere Luftabwehrsysteme an die Ukraine zu liefern. Erhebliche Konsequenzen für die Ukraine könnte der Ausgang der Präsidentschaftswahl in den USA morgen haben. Der Kandidat der Republikaner Donald Trump hat mehrmals angedeutet, die bisherige finanzielle und militärische Unterstützung seines Landes für die Ukraine zu stoppen. Würden die USA als größter Unterstützer der Ukraine ausfallen, müssten sich die Europäer stärker engagieren und auch mehr bezahlen, allen voran wohl Deutschland. Angesichts von Milliardenlücken im Haushalt eine, gelinde gesagt, schwierige Aufgabe. Außenministerin Baerbock verwies heute früh erneut auf neue Milliardenkredite, die durch die Gewinne aus eingefrorenem russischen Kapital finanziert werden sollen. Die Gruppe der G7-Industriestaaten hatte sich Ende Oktober auf ein entsprechendes Darlehen in Höhe von rund 45 Milliarden Euro geeinigt. Noch dieses Jahr soll die Auszahlung beginnen. Entscheidende Einzelheiten sind aber noch offen.
Die Stichwahl gestern in dem kleinen Land Moldau war eine Schicksalswahl. Die proeuropäische Amtsinhaberin Maya Sandu trat gegen ihren russlandfreundlichen Herausforderer Alexander Stoyanoglu an. Die Abstimmung galt als richtungsweisend, denn Präsidentin Sandu hat die Wahl gewonnen und will Moldau weiter auf EU-Kurs halten. Das finden nicht alle gut im Land, wie Silke Dietrich berichtet.
Hätte die Wahl nur im Land selbst in Moldau stattgefunden, Maya Sandu wäre nicht wiedergewählt worden. Die Pro-Europäerin siegte vor allem dank der Stimmen von Hunderttausenden Moldauern, die im Ausland leben, vor allem von denen aus der EU. Moldau ist EU-Beitrittskandidat und die Europäische Kommission hatte vor kurzem angekündigt, für Moldau ein Hilfspaket schnüren zu wollen, im Umfang von 1,8 Milliarden Euro. Damit will Maya Sandu Reformen im Land vorantreiben. Allerdings steht schon im Sommer eine Parlamentswahl an und Präsidentin Sandu kann die Veränderung in Moldau nur angehen, wenn sie die bisherige Mehrheit in der Volksversammlung verteidigt. Dazu müsse sie auch die Mehrheit der Gesellschaft in Moldau hinter sich bringen, sagen politische Beobachter. Auch wenn der Weg in die EU nun in der Verfassung von Moldau verankert ist, braucht es dennoch auch eine Regierung im Land, die gewillt ist, die Reformen durchzusetzen.
Es nimmt und nimmt kein Ende. Nach der Flutkatastrophe vergangene Woche in der Region Valencia mit weit mehr als 200 Toten fielen nun neue, starke Niederschläge in Katalonien. Derweil gehen die Bergungs- und Aufräumarbeiten im Katastrophengebiet weiter. Vor allem in Tiefgaragen wird nach Toten gesucht. Franka Welz mit Eindrücken aus Spanien, eine Woche danach.
Tiefgaragen werden bei Hochwasser schnell zu Todesfallen. Die des Einkaufszentrums Bonaire in dem valencianischen Ort Aldaya hat Platz für bis zu 5000 Fahrzeuge. Bisher haben sich laut Angaben der Polizei Befürchtungen jedoch nicht bewahrheitet. Dort könnten Dutzende Tote gefunden werden. Die Suche ist auch für Retter und Polizeitaucher gefährlich. Daher spielen Drohnen eine wichtige Rolle, um sich einen Eindruck der Situation im Inneren der Garage zu verschaffen, sagt Polizeisprecher Ricardo Gutierrez.
Para nosotros es muy importante esta tarea que están realizando los compañeros de la unidad aérea de la policía. ¿Por qué? Porque con estos drones tenemos capacidad de introducirlos en el interior del garaje y tener una primera visual de qué es lo que está ocurriendo, de cómo es esa situación.
Neben Soldaten, Polizisten und Feuerwehrleuten schuften auch Tausende von Freiwilligen seit Tagen im Katastrophengebiet, um beim Aufräumen zu helfen. Neben der Einsturzgefahr vielerorts wächst die Sorge vor Krankheitserregern oder Giftstoffen in der braunen Brühe. Viele tragen Schutzmasken, denn, so erklärt diese freiwillige Helferin, das Wasser und der Schlamm sind jetzt schon so viele Tage hier. Es gab tote Menschen und Tiere und deshalb viele Giftstoffe und Gase, die gefährlich sein können. Es könnte zu einer Epidemie kommen. Deshalb ist es besser, eine Maske zu tragen, um sich nicht anzustecken. In dem Ort Paiporta, der besonders schwer von den Überflutungen betroffen war, hat der 22-jährige Oscar zusammen mit einem Freund am Wochenende Autos aus dem Schlamm befreit. Sie sind sauer, werfen der Regierung Versagen vor. Wenn wir das nicht machen, wer macht es dann? Die Regierung bewegt sich nicht, niemand bewegt sich. Nur wir, die hier leben, sehen, was passieren kann und dass Menschen sterben. Sie lassen es zu, dass Menschen in die Häuser eindringen und sie ausrauben. Nicht nur die Zentralregierung, vor allem die Regierung von Valencia. Sie hätten es vermeiden können, indem sie früher darüber informiert hätten, was passiert ist. Die Frage nach dem Zeitpunkt der Warn-SMS an die Bevölkerung ist seit Beginn der Katastrophe ein Streitthema. Viele Spanierinnen und Spanier fragen sich zudem, warum es so lange gedauert hat, bis Soldaten und andere Militärangehörige den regionalen Rettungskräften beispringen konnten. Rufe nach dem Rücktritt des Regionalpräsidenten der Provinz Valencia werden laut. Auf diese Diskussion will Javier Marcos, der Leiter der militärischen Katastrophenschutzeinheit UME, sich während der Pressekonferenz nach der Sitzung des Krisenstabs in der Nähe von Madrid offenkundig nicht einlassen. Seine Mission sei klar, sagt er: dienen, um zu retten.
Mi misión está clara, servir para salvar.
Als Einsatzleiter, Militärangehöriger und Soldat zählt für mich nur eins: Leben zu retten.
Como militar y como soldado, me tengo que centrar en lo que más me importa, que es salvar vidas.
Wie viele Menschen genau noch vermisst werden, ist weiterhin unklar. In den betroffenen Gebieten hoffen sie jetzt darauf, dass sich die Wetterlage bald beruhigt. Normal wird dort aber so schnell nichts wieder sein.
Während in Deutschland in einem jahrelangen zähen Verfahren mühsam nach einem geeigneten Standort für ein Atommüllendlager gesucht wird, ist diese Frage in Frankreich längst beantwortet. In Buer in Lothringen soll das Endlager entstehen. Der Prozess für die Bebauung ist in vollem Gange. Um den Transport der Kastoren zu ermöglichen, wird dort demnächst auch enteignet. Wie die Menschen in der Region auf diese Zukunft blicken, darüber berichtet SR-Frankreich-Korrespondentin Lisa Huth.
Buer liegt auf der Karte ein gutes Stück unterhalb der Autobahn zwischen Nancy und Paris. Weit und breit keine größere Stadt, karges, hügeliges Land, ab und zu ein Dorf. In Cirefontaine lebt der Bauer Jean-Pierre. Er pflanzt
Colza, Blé, Orge, Pois, Tournesol,
Raps, Weizen, Gerste, Erbsen, Sonnenblumen,
j'ai un petit peu d'élevage,
hat noch ein bisschen Viehzucht. Jean-Pierre kämpft seit 30 Jahren gegen das Atommüllendlager in Buer. Das hat Gründe. Er hat während seines Militärdienstes in den 90ern eine ABC-Ausbildung gemacht, nukleare, chemische, biologische Waffen. Für Jean-Pierre ist klar, er will seinen Raps und seine Erbsen nicht in der Nähe von hochradioaktivem Atommüll anbauen. Ein paar Kilometer weiter in Mondre-en-Barrois führt Luc durch eines der beiden Häuser des Widerstands gegen das Projekt CIGEO. CIGEO, so nennt sich die eigentliche Phase für den Bau des Endlagers. Bislang war da nur ein Laboratorium. Was sich bei dem Wort nach einem kleinen Forschungslabor anhört, ist bereits jetzt ein ausgedehntes unterirdisches Tunnelsystem. Derzeit läuft also das Genehmigungsverfahren für das eigentliche Endlager. 83.000 Kubikmeter mittlerer und hochstrahlender Müll sollen, so alles durchgeht, bis 2035 hier gelagert werden. Das ist allerdings nur der bislang produzierte Atommüll. Der französische Präsident Macron setzt auf weitere Atomkraftwerke. Es werden also noch zigtausend Kubikmeter dazukommen. Mit Glück fahre ich über Land rund um das Zentrum herum, das von der Atommüllbehörde Andra betrieben wird. Auf einer kleinen Anhöhe stoppen wir. Er zeigt in das Tal. Hier baut er Gemüse an.
Diese Flächen wird in einer sechsgliedrigen Fruchtfolge bewirtschaftet, mit Gemüse, aber auch Getreide. Das ist eine 500 Meter lange Fläche, ein bisschen mehr als 3 Hektar.
Diese Fläche soll verschwinden, so wie bis zu 1500 weitere Parzellen. Das sind Leute, die nicht verkaufen wollen, also werden sie über kurz oder lang enteignet. Die Zeitung L'Est Républicain schreibt am selben Tag, dass mit den Enteignungen sei auf einem guten Weg. Bei Luc sieht es so aus.
In den Enteignungsverfahren soll ungefähr ein Drittel verschwinden für eine Sicherheitsdienststraße. Der ganze Komplex wird am Ende, die Baustelle zumindest, 60 oder 70 Meter breit.
Heißt, da kommt eine Zugtrasse hin. Absperrungen, links und rechts Sicherheitsstraßen, wieder Absperrungen. Über diese Strecke sollen nämlich die Castor-Transporte zum ehemaligen Verladebahnhof von Luméville rollen. Luc wird seinen Widerstand nicht auf und sein Land nicht hergeben, sagt er. Und am ehemaligen Verladebahnhof von Luméville wird es für die Behörden noch ein bisschen schwieriger werden. Dort ist ein komplettes Widerstandsdorf mit sehr fantasievoll gebauten Hütten und Häusern gebaut worden. Von den Bewohnern des Widerstandsdorfes rundum gesichert.
Fehlt noch der Blick aufs Wetter. Nach einem vielerorts klaren Nachmittag und Abend bildet sich in der Nacht wieder Nebel und Hochnebel. Es bleibt aber niederschlagsfrei bei 5 bis 0 Grad. Morgen starten wir dann zunächst wieder trübe in den Tag. Dort, wo der Nebel sich auflösen kann, wird es am Nachmittag aber wieder freundlich bei Werten zwischen 9 und 13 Grad. Und dieser Mix aus trübem Start in den Tag und Sonnenschein nach Nebelauflösung begleitet uns auch für den Rest der Woche bei maximalen Werten bis 13 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend mit Diana Kühner-Mert. Hier auf SR Kultur folgt jetzt die Abendmusik mit Maria Gutierrez. Genießen Sie sie und machen Sie es gut. Tschüss.